Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Sollen wir es wirklich machen oder lassen wir es lieber sein? Knapp eine halbe Million SPD-Mitglieder kann bis heute mit Ja oder Nein stimmen, also für oder gegen eine Neuauflage der Großen Koalition mit der Union. Wir sprechen im Update mit zwei SPDlern, die unterschiedlich abgestimmt haben mit Ja oder Nein, und wir sprechen darüber, warum. Dann Thema bei uns: Achtet darauf, wie ihr lächelt. Das ist wichtig. Es gibt nämlich eine Art zu lächeln, die macht Stress bei eurem Gegenüber, hat eine Wissenschaftlerin rausgefunden. Darüber sprechen wir, und wir lassen uns einschätzen, was das eigentlich für Leute sind, die als Militärberater oder Söldner in Kriegen, zum Beispiel auch in Syrien, arbeiten. Es geht ja um diesen Typen, der mutmaßliche Militärberater der Taliban, der Deutscher sein soll und in Afghanistan die Taliban in Kriegssachen berät. Das Foto habt ihr vielleicht gesehen. Außerdem Studierende, die können sich freuen auf 2021. Ab dann soll es deutlich mehr BAföG geben. Es gibt allerdings noch ein paar Hürden bis dahin. Welche das sind, auch bei uns im Update am 2. März 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Wir legen die Entscheidung wirklich in die Hand der Mitglieder. Das ist ein demokratischer Prozess, der macht Spaß. Die SPD ist lebendig und diskutiert.
Und das Vertrauen ist aufgebraucht und ehrlicherweise bei mir auch.
Dass möglichst viele Genossinnen und Genossen mit Ja stimmen.
Soll ich wirklich machen oder lass es lieber sein?
Heute endet also das SPD-Mitgliedervotum. Knapp eine halbe Million SPD-Mitglieder konnten mit Ja oder Nein stimmen. Und am Sonntag wird dann die Entscheidung verkündet. Von dem Ergebnis hängt dann ab, ob es wieder eine große Koalition in Deutschland geben wird oder nicht. Und es ist keine leichte Wahl gewesen. Die SPD hat viel diskutiert in den vergangenen Wochen. Deswegen haben wir uns heute hier in Deutschlandfunk Nova zwei SPDler ans Telefon geholt, die unterschiedlich abgestimmt haben. Erstmal hallo, Delara Burkhardt.
Hallo.
Du kommst aus Schleswig-Holstein, studierst noch, bist neben Kevin Kühnert im Bundesvorstand der Jusos. Und mit deinem Kreuzchen bei Nein hast du nicht lange überlegen müssen, ne?
Das ist richtig. Ich glaube, der Koalitionsvertrag hat genügend Bestätigung für meine Entscheidung gegeben. Da muss ich nicht lange überlegen.
Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Auf der anderen Leitung ist Matthias Richel. Er ist SPD-Mitglied, er ist Blogger und im Hauptberuf Werber. Matthias, hallo.
Hallo.
Dir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, ne? Du hast zum Thema auch eine Podcast-Episode gemacht. Warum hast du mit deinem Ja so gezögert?
Na, weil es ja definitiv kein Liebesheirat ist und immer das schlechtere Regierungsbündnis, wenn SPD mit der CDU zusammen machen muss, zumal als Juniorpartner. Dann war es auch noch eine völlig andere Ausgangssituation als der Koalitionsvertrag bei der letzten GroKo. Ich fand den jetzt viel dünner und inhaltlich eben nicht so ausgereift wie den letzten. Sich da eine Entscheidung abzuringen, liegt der Natur der Sache, dass man sich das da nicht leicht macht.
Matthias, mit dir sprechen wir gleich noch ausführlich. Jetzt erstmal zu Delara. Also du sagst Nein zur Großen Koalition und damit auch zu zum Beispiel Wahlversprechen, die eure Partei in den nächsten 4 Jahren hätte umsetzen können. Verrät man da nicht die Stimmen derer, die euch gewählt haben?
Für mich war das Signal eindeutig. Am Wahlabend wurde die Große Koalition mit -14% abgewählt. Ich glaube, das war ein klares Zeichen. Ich glaube, woran wir arbeiten müssen, wir haben seit 1999 die Hälfte unserer Wählerinnen verloren. Und das liegt eben daran, weil wir oft nur noch als soziales Korrektiv der CDU gesehen werden. Und da glaube ich einfach, es ist halt Zeit auch für die Wählerinnen und Wähler, die noch in unser Programm vertrauen. Alleine für die lohnt es sich ja auch dafür zu kämpfen, dass es wieder Mehrheiten ohne die Union für sozialdemokratische Politik geben kann. Und deswegen halte ich das nicht für Verrat, sondern für die Chance, wirklich langfristig wieder Mehrheiten für sozialdemokratische Politik zu finden und sich eben nicht im Klein-Klein zu verlieren.
Jetzt habt ihr bei den Jusos so eine starke Haltung. Was sagst du denn denen, die finden, dass eure No-GroKo-Kampagne die Partei aber eher spaltet und ihr schadet?
Also ich glaube, jeder, der irgendwie in den letzten Wochen in der Partei unterwegs war und der Diskussionen in der Partei miterlebt hat, hat eine Partei erlebt, die unfassbar kontrovers natürlich streitet, weil es gibt einfach eine Entscheidung zwischen Ja und Nein und die kann ja nicht polarisierter sein. Aber ich erlebe keine gespaltene Partei, sondern eine Partei, die leidenschaftlich über eine sehr schwierige Frage diskutiert.
Ja, nehmen wir mal an, die SPD entscheidet dann am Sonntag für eine Fortsetzung einer Regierung mit CDU, CSU. Bleibt dann die SPD, bleibt die Partei trotzdem deine politische Heimat?
Ja, natürlich, weil sie sich ihr Programm ja dadurch nicht ändert. Ich glaube, leichter wäre, einen Aufbruch zu gestalten aus der Opposition heraus. Aber natürlich bleibt die SPD auch meine politische Heimat, weil sonst würde ich ja auch nicht so viel Sorge darum haben, dass sie in diese Koalition geht.
Delara Burkhardt, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos, hat gegen die Große Koalition gestimmt. Und Matthias Richel ist ebenfalls Genosse, Blogger und im Hauptberuf Werber. Und sein Kreuzchen hat dabei Ja gemacht. Ja zur Großen Koalition. Hallo Matthias nochmal.
Hallo.
Matthias, du hast in deinem Podcast über 30 Minuten lang über deine Entscheidung gesprochen. Und an einer Stelle sagst du deinem Podcast, es ist doch egal, ob die SPD in einer großen Koalition ist oder nicht. Dann wäre ein Nein ja eigentlich auch egal oder gar nicht so schlimm.
Naja, das ist jetzt auch ein Kontext. Ne? Es ist für die SPD, für den SPD-erneuernden Prozess und wie sich die SPD auch stellt, zunächst einmal egal, wenn wir über GroKo oder nicht GroKo reden und den Zustand der SPD, dann tun wir das ganz, ganz oft immer in Abhängigkeit zur Union. Auch in der Vergangenheit haben wir immer gesagt, die Koalition zur Union macht die SPD klein. Wir können nicht über unser Folge reden. Wir machen uns so abhängig als Partei von dieser anderen Partei und eben von der Kanzlerin Merkel. Und das finde ich halt, man macht sich damit zu klein. Und das ist halt ein großer, großer Fehler, weil diese Kleinheit, diese Lamoyanz, die da drin ist, die verhindert meines Erachtens nach eben den total wichtigen SPD-Erneuerungsprozess, der sowohl inhaltlich als strukturell endlich diese Partei erfassen muss.
Das würde ja aber bedeuten, dass ihr als kleinerer Partner nie wieder in eine GroKo gehen könntet, weil ihr ja dann immer klein gemacht werden würdet.
Nein, weil wir uns selber klein machen. Hm. Also wenn man sich überlegt, wie stark dieser letzte Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union eigentlich war. Die Union hat sich wirklich treiben lassen in diesen Verhandlungen, also der letzte, 2013. Mein Eindruck ist, das hatten sie jetzt überhaupt nicht mehr. In Wirklichkeit hatte ich das Gefühl, sie wussten, dass die SPD springen wird oder gehen davon aus, dass die SPD-Mitglieder am Sonntag zustimmen werden. Und das ist aber nicht die Schuld der CDU, sondern es ist meines Erachtens nach Schuld vieler Mitglieder oder Schuld der Gesamtpartei über das Bild, das sie nach außen zeichnen, was nämlich schwach ist und was sagt, oh, wir sind so geschädigt aus den Koalitionen immer rausgegangen, dass wir uns das jetzt nicht zutrauen und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich spüre so eine große Angst und ich finde, diese Angst macht total klein. Hm. Wenn wir selbstbewusst sind, wenn wir stark draußen sind mit unserer Position und Strukturen, dann können wir natürlich auch locker in eine GroKo gehen, gern aber dann als größte Partei.
Hm. Aber wenn du von eurem Bild nach außen sprichst und von eurer Position, die irgendwie nach außen schlecht verkauft wurde, auch in den vergangenen 4 Jahren, du bist Werber. Was kann man denn besser machen?
Naja, vor allen Dingen als Partei kommunizieren. Was im Moment passiert ist oder in den letzten 4 Jahren passiert ist, dass die Parteizentrale und der Parteivorstand darauf spekuliert haben, dass die Arbeit allein ausreicht, dass die Ministerien für die SPD sprechen, dass die Erfolge, die die SPD tatsächlich ja umgesetzt hat, für sich sprechen. Das tut sie aber nicht, wenn man sich überlegt, wie die CDU in Friedenszeiten, so nennt man es ja, zwischen den Wahlkämpfen kommuniziert und wie stark die nach außen präsent sind. Da habe ich den PV, also den Parteivorstand, das ist Willy Brandt, eben nicht gesehen. Und dieses Verlassen darauf, dass unsere Arbeit allein trägt, das funktioniert heute nicht mehr. Da, wo so viele Menschen sich jeden Tag über Politik austauschen, egal auf welchem Kanal sie unterwegs sind.
Wie ist denn das jetzt alles dann zu stemmen? Also die Partei will sich zeitgleich auch noch neu aufstellen. Ist das nicht sauschwer, wenn man irgendwelche Visionen entwickeln will, gleichzeitig noch die Kommunikation verbessern nach außen, darüber haben wir gerade gesprochen, und dann auch noch mitregieren in der GroKo?
Ja, niemand sagt, dass es leicht ist, aber es ist machbar. Wir haben zum ersten Mal seit langer Zeit endlich wieder ein Machtzentrum im Bundestag, was es so nicht gab. Wir haben nicht eine Parteivorsitzende, die gleichzeitig Fraktionsvorsitzende sein könnte. Und dieses Machtzentrum kann ja so etwas sein wie das parteipolitische Korrektiv gegenüber der Regierungsarbeit, die es dann da gibt. Wir haben mit Lars Klingbeil einen deutlich modernen, digitalen Menschen, der sich die Partei öffnen möchte, die Strukturen öffnen möchte. Und wir haben mit Olaf Scholz zumindest ein Vizekanzler, der mit einem Gewicht in der Regierung sitzt. Da sind zumindest die Baustellen gut besetzt, dass man daraus was machen kann. Viel wichtiger ist, zu appellieren an alle Mitglieder, dann auch mitzuziehen. SPD-Erneuerung geht nämlich tatsächlich nur, wenn alle mitmachen. Und das ist die Herkulesaufgabe, wie man mit dem Ergebnis von Sonntag umgeht und alle eben ins Boot holt, um diesen Prozess dann zu gehen.
Entscheidungswochenende bei der SPD. Die Mitglieder stimmen darüber ab, ob die Partei nochmal mit der Union koalieren soll oder nicht. Dankeschön, Delara Burkhardt, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos, die dagegen gestimmt hat. Und danke SPD-Mitglied und Blogger Matthias Richel, der sich zu einem Ja durchkämpfen konnte. Danke.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova.
So, lass mal gucken, aufzählen. Ein paar Dildos, Analplugs, Peitschen, Handschellen, Nippelklemmen sehe ich da. Das ist nur ein Teil der Sexspielzeuge, die die Berliner Polizei gerade auf Fotos im Netz zeigt. Die Berliner Polizei, könnt ihr nachschauen, im Netz. Und warum machen die das, Armin?
Na, die machen das, weil sie Sachen machen, die sie eigentlich immer machen. Sie zeigen zwar nicht immer Sexspielzeuge, aber sie zeigen Diebesgut, das sie gefunden haben und das sie nicht so richtig zuordnen können. Und in diesem Fall ist das eben auch so. Diebesgut, sie suchen per Foto nach den Besitzern und fragen, wem ist das geklaut worden, weil sie auf diese Weise es eben manchmal schaffen, wenn sie irgendwas gefunden haben, dann bestimmte Taten dazu zu ordnen und das eben auch Tätern dann nachzuweisen. Und das war eben auch jetzt so. Sie haben einen hochgenommen, der hatte jede Menge Beute aus Kellereinbrüchen dabei in Berlin Schöneberg und Berlin-Mitte, das wissen sie, aber sie wissen nicht genau, welche Häuser, sie wissen nicht, welcher Einbruch. Und jetzt suchen sie eben die früheren Besitzer und da waren dann eben jede Menge Sexspielzeuge dabei, offenbar ein Karton, der das alles enthielt und sind aber auch andere Sachen, die gezeigt werden, also Uhren, Schmuckstücke, Broschen und sowas auch.
Und, wie ist die Resonanz?
Die Medienresonanz ist jedenfalls groß, wir berichten ja gerade auch darüber und viele andere Kolleginnen und Kollegen auch. Allerdings, die Besitzer haben sich wohl bei der Polizei noch nicht gemeldet, die Sachen sind jedenfalls immer noch im Netz zu sehen, auf der Seite der Berliner Polizei und von daher suchen sie weiter.
Ja, okay, ich kann mir vorstellen, bei den Uhren und so, da wird sich vielleicht jemand melden.
Genau, man muss natürlich nachweisen, dass es einem gehört, nur die Hand zu heben reicht nicht, ne, klar.
Moment, nachweisen bei einem Analplug?
Ja, das ist eine gute Frage.
Guck mal, es passt.
Genau, darf ich kurz vorführen, ich weiß, wo er angeht, der Dildo oder so.
Würdest du dich melden, wenn es deine Sachen wären?
Oh, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Wahrscheinlich, vielleicht ja, würde ich denken, obwohl man natürlich weiß, da muss man da durch so eine feixende Polizeistation, die alle dann sagen, guck mal, das ist der mit der Kiste, mit den ganzen Sexspielzeugen.
Was aber auch albern ist, ist, wer klaut denn bitte Sexspielzeuge?
Ja, vor allem, wer will das dann noch?
Benutzt es?
Gibt's da Hehler für?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nein. Das waren wir nicht, sagt die russische Regierung. Es gebe keine greifbaren Beweise, dass russische Hacker hinter dem Angriff auf das deutsche Regierungsnetzwerk stecken. Aber, falls das stimmen sollte, wer war es denn dann? Und welche Daten sind mal eben so copy- und paste-mäßig in die Hände der Hacker gekommen? Da updaten wir uns heute Abend mit den neuesten Infos aus dem Berliner Hauptstadtstudio. Falk Steiner beobachtet das Ganze dort für uns. Falk, welche neuen Informationen gibt es denn heute über den Hackerangriff auf das deutsche Regierungsnetzwerk?
Es bestätigt sich nach und nach, dass der Angriff länger gedauert hat, dass man erst im Dezember eigentlich davon erfahren hat und das durch einen Tipp von einem befreundeten Nachrichtendienst. Ja, und dann hat man darauf reagiert, hat das Ganze versucht zu identifizieren, hat das wohl auch geschafft, hat das Ganze wohl relativ gut einhegen können, diesen Angriff, und hat ihn dann mehr oder weniger abgestellt. Man hat es erstmal weiterlaufen lassen, um es zu beobachten, aber das ist so ein bisschen der Punkt an diesem Angriff. Und dann kam am Nachmittag jetzt noch die Meldung dazu. Und das können wir nicht bestätigen oder dementieren, sondern wir können es einfach nur mitnehmen, dass die Kollegen das an der Stelle melden, nämlich die von SZ und Tagesschau, dass die sagen, das sei sogar Teil eines weltweiten Angriffs gewesen, der viele Regierungsstellen rund um den Globus betroffen hätte, zum Beispiel in Skandinavien, aber auch in ehemaligen Sowjetrepubliken.
Aber wenn wir mal bei uns in Deutschland bleiben, welche Daten sind denn da überhaupt potenziell von diesem Angriff betroffen? Also welche Daten sind in diesem Netzwerk gespeichert? Sind da auch streng geheime Dokumente drin oder so?
Also wenn sich alle Beteiligten in den Regierungsnetzen ganz brav an die sogenannte Verschlusssachenanordnung halten, dann natürlich nicht, denn dann ist dort maximal die Stufe Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch erlaubt. Was anderes darf nicht über dieses Netz übermittelt werden. Alles, was darüber liegt, also Verschlusssache vertraulich, geheim oder streng geheim, das darf da gar nicht drin sein. Soweit die Theorie, wie es in der Praxis ausschaut, das wissen wir schlicht und einfach nicht. Es wird momentan davon gesprochen, dass es auch nicht so wahnsinnig viele betroffene Stellen gegeben habe. Aber so ganz genau wissen tut man es nicht, denn man hat es im Dezember eben erfahren und dann hat man nur 3 Monate die Möglichkeit, rückwärts nachzuvollziehen, auf was denn zugegriffen wurde. Also so eine Art Vorratsdatenspeicherung für dieses Behördennetzwerk. Länger als 3 Monate ist die halt nicht. Und dann ist man eigentlich blind für alles, was davor liegt. Und dieser Angriff soll eben seit 2016 gelaufen sein. Das heißt, die Entwarnung, die gestern das Innenministerium gegeben hat, man wüsste da eigentlich alles, was da passiert ist und das sei alles nicht so wild, die ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen auf jeden Fall.
Jetzt stelle ich mir das aber so vor, dass so ein Regierungsnetz eigentlich überhaupt nicht von außen einsehbar ist, dass das ein internes Netz ist, ein Intranet sozusagen und gar nicht mit dem weltweiten Internet verbunden ist. Also kommt man quasi in dieses Intranet gar nicht richtig rein, sondern nur in einen Teil, der auch mit dem Internet verbunden ist.
Naja, das ist tatsächlich ziemlich kompliziert, denn dieses Netzwerk als solches stellt die Kommunikation zwischen ganz, ganz vielen Stellen dieser Regierung und der Bundesverwaltung dar. Dieses Netzwerk verbindet wirklich vom Bundesverwaltungsamt bis zum Auswärtigen Amt bis zum Bundesverteidigungsministerium diese ganzen Stellen untereinander. Die haben dann nochmal eigene Netze. Die sind allerdings über Schnittstellen dann eben wieder angebunden an dieses IVBB, wie das so schön heißt, Informationsverbund Berlin-Bonn. Und das ist vielleicht dann auch das Einfallstor gewesen, denn natürlich in dem Moment, wo beispielsweise auf einem Rechner sowohl ein klassischer Internetzugang da ist, beispielsweise damit jemand seine Mails lesen kann, ja, dann hat man natürlich ein Problem, denn der hängt dann vielleicht in beiden Netzen gleichzeitig drin. Und das könnte der Angriffsvektor gewesen sein, wie man das technisch nennt. Also der Punkt, wie man reingekommen ist. Aber wie, das weiß eigentlich keiner. Und die Abgeordneten, die man informiert hat, die sagen einem auch, naja, über diesen konkreten Weg des Angriffs weiß man eigentlich nichts.
Große Fragezeichen auch noch, wer dahinter steckt. Immer wieder Vermutungen, welche Hacker da genau dahinter stecken. Gibt es da neue Infos?
Es gibt auf jeden Fall die deutliche Vermutung, dass das Ganze auf russische Kreise zurückzuführen ist. Da spricht wohl technisch ein bisschen was dafür, dass sozusagen die benutzten Werkzeuge darauf hindeuten und auch die benutzten Wege darauf hindeuten. Allerdings so ganz klar lässt sich das fast nie feststellen bei solchen Cyberangriffen. Ein Kreml-Sprecher hat heute auf jeden Fall gesagt, in Russland wisse man nichts davon, dass ein solcher Hack geschehen wäre. Also seitens der staatlichen Stellen. Was das jetzt genau bedeuten mag, darüber kann man sicherlich lange diskutieren. In der Vergangenheit kenne ich keinen einzigen Fall, in dem Russland zugegeben hätte, dass es irgendwen anders gehackt hat, obwohl es häufig sehr, sehr naheliegend war.
Falk Steiner aus dem Berliner Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Nova über die neuesten Infos zum Bundeshack.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn uns jemand anlächelt, dann ist das natürlich erstmal schön. Wir entspannen uns, wir fühlen uns wohl, es droht keine Gefahr. Das ist die Message dieses Lächelns. Aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Es gibt nämlich eine Sorte Lächeln, die ganz andere Auswirkungen hat, die Stress erzeugt. Das hat die Wissenschaftlerin Paula Niedenthal aus Wisconsin in einem spannenden Experiment herausgefunden. Stefan Beutingen erzählt euch, wie sie das gemacht hat.
Was that there are three fundamental kinds of smiles.
Das ist Paula Niedenthal, Sozialpsychologin, Fachgebiet menschliche Emotionen und Expertin fürs Lächeln.
That have evolved to solve at least three problems of successful human group living.
Niedenthal hat sich drei unterschiedliche Arten des Lächelns näher angesehen. Das Belohnungslächeln.
Also ein echtes Lächeln.
Ja.
So herzlich.
Das Kooperationslächeln.
Das sieht so ein bisschen aufgesetzt aus.
Ja, das sieht ein bisschen verkniffen aus.
Ja. Und das Dominanzlächeln.
Cooler Poseblick, ja, ja. Das wird passen.
Ziemlich arrogant, also als würde man sich für was Besseres halten.
Und mit diesen drei Sorten von lächelnden Personen baut Paula Niedenthal jetzt ihr Experiment auf. Und zwar so. Es gibt 90 Probanden. Jeder bekommt gesagt, du musst gleich eine Präsentation halten. Das heißt Stress. Dann bei der Präsentation bekommt jeder Proband nonverbales Feedback per Video von einer Person, die ihre Leistung bewertet, indem sie lächelt. Ohne dass die Probanden es wissen, sehen sie dabei jeweils eine von den drei Lächelarten. Vor, während und nach dem Feedback messen die Forscher den Herzschlag der Teilnehmer und entnehmen ihnen Speichelproben, um damit den Stresslevel zu messen. Das geht über das Stresshormon Cortisol. Die erste Lächelkategorie, das ist das Belohnungslächeln.
Belohnungslächeln?
Ja, definitiv. Das ist der Goldstandard des Lächelns,
sagt der Mimikexperte und Emotionscoach Dirk Eilert.
Das Belohnungslächeln zeichnet sich dadurch aus, dass wir wirklich die Emotion von Freude auch dahinter haben. Das heißt, hier lacht nicht nur der Mund, sondern die Augen lachen mit. Wir sehen, dass die Augen so ein bisschen strahlen und das wirkt sich sozial jetzt positiv aus. Das ist genau diese Emotion von Freude, die sich transportiert, die den anderen ansteckt. Und wenn wir mit jemandem reden, der so ein Belohnungslächeln zeigt, gerade wenn wir was gemacht haben, dann fühlen wir uns einfach gut, weil wir merken an der Mimik, hey, wir haben alles richtig gemacht.
Obwohl es sich für alle Probanden um eine Stresssituation handelt, steigen die Cortisolwerte bei denjenigen, die ein Belohnungslächeln bekommen, nur schwach an und fallen dann nach der Präsentation schnell wieder ab. Ganz anders beim Dominanzlächeln.
Dominanzlächeln.
Wir lächeln eben auch manchmal, um unsere Überlegenheit auszudrücken. Ich nenne das auch gerne das Bösewichtslächeln, wenn wir mal an so einen Krimi denken, ja, wo zwei miteinander reden, der eine dreht sich dann um und geht und einer ist noch im Bild und lächelt jetzt so leicht einseitig. Und dann wissen wir, oh, der führt irgendwas im Schilde. Und der drückt damit quasi seine Überlegenheit aus. Das ist Dominanzlächeln, meistens asymmetrisch. Wir lächeln nur mit einem Mundwinkel, manchmal legen wir dabei den Kopf auch so leicht in den Nacken.
Und wenn die Probanden, die einen Vortrag halten, so ein Lächeln als Feedback bekommen, dann empfinden sie mehr Stress. Die Cortisolwerte steigen. Niedenthal und ihr Team konnten den erhöhten Stresspegel sogar noch eine halbe Stunde nach der Präsentation klar nachweisen. Und das deckt sich auch mit den Erfahrungen von Dirk Eilert.
Wenn uns jemand mit so einem dominanten Lächeln anschaut, also dieses einseitige, überlegene Lächeln, dann fühlen wir uns dadurch kleiner. Der andere macht sich quasi größer über uns und das löst in der Tat natürlich Stress aus.
Ja, voll interessant.
Wer dominant lächelt, der setzt Menschen, die gerade unter Druck stehen, noch größerem Druck aus. Wer ein Kooperationslächeln hinbekommt, also ein breites Lächeln des Mundes ohne Augenbeteiligung, der entspannt zumindest die Situation etwas. Noch mehr Entspannung gibt's aber, wenn das Belohnungslächeln im Spiel ist. Eins mit Augenringmuskelkontraktion. Das Verrückte daran, obwohl wir das an sich durchschauen können, sind und bleiben wir abhängig von dem, was uns unser Gegenüber an Lächeln anbietet.
Wir werden geboren mit der Fähigkeit zur Mimikresonanz. Das heißt, wir sehen, dass jemand einen Gesichtsausdruck macht und wir spiegeln, wir gehen automatisch innerlich in Resonanz damit. Und deswegen, da kommen wir auch nicht raus, das machen unsere Spiegelneuronen im Kopf. Das heißt, wir sehen eine Bewegung und unser Gehirn ahmt diese Bewegung quasi muskulär in unserem Gesicht nach. Und deswegen übertragen sich halt Gefühle mimisch auch so leicht.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Habt ihr in den letzten Tagen vielleicht auch schon festgestellt, dass einige eurer Uhren nachgehen? Es geht nicht um die auf dem Smartphone, aber zum Beispiel den Radiowecker oder die Uhr am Backofen. Also um alle Uhren, die ans Stromnetz angeschlossen sind. Daran, dass die aus dem Takt geraten, ist indirekt die große Kälte schuld. Das schreibt die Technikseite Heise. Der Grund? Die meisten Uhren, die an einer Steckdose hängen, nutzen keinen eingebauten Taktgeber, um die Zeit zu berechnen. Stattdessen orientieren sie sich an ganz minimalen Schwankungen der Frequenz im Stromnetz. Diese Frequenz beträgt eigentlich konstant 50 Hertz, schwankt aber immer um ein paar Hundertstel Hertz. Im Moment ist sie aber offenbar dauerhaft niedriger als sonst, weil bei der Kälte deutlich mehr Strom verbraucht wird. Und das hat laut Heise eben zur Folge, dass viele Uhren sogar mehrere Minuten nachgehen. In manchen Ecken dieser Welt kann man auch heute noch große Entdeckungen machen. Wissenschaftler aus den USA haben eine riesige Pinguinkolonie gefunden, von der bisher niemand etwas wusste. Wie sie im Fachmagazin Scientific Reports schreiben, leben die rund 1,5 Millionen Adelie-Pinguine auf den abgelegenen Danger-Inseln vor der antarktischen Halbinsel. Zuerst hatten die Forscher nicht die Pinguine, sondern auf Satellitenbildern nur deren Kot entdeckt. Und zwar in solchen Mengen, dass sie schon vermuteten, dass es sich um eine große Kolonie handeln müsse. Eine Expedition, bei der das Gebiet unter anderem systematisch mit einer Drohne abfotografiert wurde, brachte dann Gewissheit, es handelt sich um die größte bekannte Kolonie von Adelie-Pinguinen auf der antarktischen Halbinsel. Und den Tieren geht es hier offenbar deutlich besser als ihren Artgenossen in anderen Teilen des Kontinents. Warum das so ist, wollen die Wissenschaftler noch rausfinden. Wer ein langes Leben haben will, der braucht dafür vor allem gute Gene. Das ist eine beliebte Annahme in der Wissenschaft. Forscher aus den USA sagen jetzt aber, dass das Erbgut eine viel geringere Rolle spielt als bisher gedacht. Es sei nicht zu etwa 25% für Langlebigkeit verantwortlich, sondern nur zu 16%. Mindestens genauso entscheidend sind demnach unsere Umgebung, wie wir leben und das Geschlecht. Die Forscher schließen das aus einer großen Online-Plattform für Hobby-Ahnenforscher. Manche haben da ihren Familienstammbaum bis ins frühe 17. Jahrhundert vervollständigt. Aus den Daten haben die Forscher einen Stammbaum über 11 Generationen mit 13 Millionen Menschen errechnet. Von einigen hatten sie auch Infos aus öffentlichen Gen- und Gesundheitsdatenbanken. Der Riesenstammbaum lässt auch Rückschlüsse auf die Migration von Europäern nach Amerika und auf die Wanderungsbewegungen im Westen zu. Zum Beispiel zeigt sich, dass sich Europäer bis ins 19. Jahrhundert in der Regel kaum aus dem eigenen Dorf bewegt haben. Und Menschen haben trotz der ersten industriellen Revolution und der damit verbundenen Chance zu reisen zwischen 1800 und 1850 weiter vor allem Verwandte geheiratet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutsche oder andere Ausländer, die als Söldner in anderen Ländern kämpfen. Wie oft kommt denn das eigentlich vor? Darüber sprechen wir mit Christian Thiels, Verteidigungsexperte der ARD-Tagesschau. Christian, erstmal, was weiß man denn aktuell über diesen angeblich deutschen Militärberater der Taliban?
Also das ist eine ziemlich verworrene Geschichte. Der Mann soll etwa Mitte 40 sein, angeblich deutscher Staatsbürger. Bei einer Razzia ist er in der afghanischen Provinz Helmand festgenommen worden und er hatte angeblich deutsche Papiere dabei. Jetzt sagt aber der Sprecher des Gouverneurs, ja, der spricht auch Niederländisch und jetzt ist ein dubioses Video im Internet aufgetaucht von der Festnahme, so ein Handyvideo und da spricht er nur ganz gebrochen ein paar Worte Deutsch, sagt, ich kann Deutsch sprechen, aber mit so einem starken Akzent, dass man sich schon fragen muss, ist der überhaupt Deutscher? Also viele, viele Fragen sind da noch offen, ob der tatsächlich ein Deutscher ist. Vielleicht ist er auch Niederländer oder wie auch immer. Das weiß man einfach noch nicht. Aber es ist schon natürlich bemerkenswert, dass jemand, der offensichtlich kein Afghane ist, dort mit den Taliban gemeinsam kämpft.
Und sowas gibt es ja auch. Also Söldner, Militärberater, nicht nur aus Afghanistan, auch aus Syrien kommen immer wieder Berichte über Söldner, unter anderem von der sogenannten russischen Wagner-Gruppe. Was steckt dahinter?
Also man muss erst mal sagen, das ist ein Milliardengeschäft weltweit. Experten schätzen so ungefähr 100 Milliarden Umsatz pro Jahr. Und allein in Deutschland gibt es auch 2500 Firmen, die sich in diesem Sicherheitssektor bewegen. Das sind nicht alle Söldnertruppen natürlich. Diese Firma Wagner ist ganz, ganz spannend, weil die in so einer Grauzone unterwegs ist. Das ist eine Sicherheitsfirma. Der Chef ist ein alter Putin-Vertrauter. Die Firma sitzt aber gar nicht mit dem Hauptsitz in Russland, sondern in Südamerika, weil nämlich die russische Gesetzgebung eigentlich sowas verbietet. Die sagt, es darf keine russischen Staatsbürger geben, die so als Söldner irgendwo unterwegs sind. Trotzdem gibt es sie offensichtlich. Zum Beispiel in Syrien, zum Beispiel auch in der Ukraine oder beispielsweise auch bei der Besetzung der Krim sollen Leute von dieser Firma Wagner offensichtlich im Einsatz gewesen sein. Und ganz erstaunlich pikant wird die ganze Sache, wenn man sieht, dass die Amerikaner offensichtlich bei einer Operation in der Nähe einer Ölbasis in Syrien genau mit diesen Leuten zusammengestoßen sind und es da auch etliche Tote gegeben hat.
Was sind denn das für Typen? Wie muss ich mir das vorstellen? Verdienen die richtig Kohle damit?
Das kommt immer sehr aufs Land an. Also die in Russland sind nicht gerade auf Rosen gebettet, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele ehemalige Soldaten, die keine Anstellung mehr haben. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und die suchen dann natürlich eine Anstellung in dem Bereich, wo sie sich auskennen, eben in diesem militärischen Bereich. Da sind zum Teil Veteranen dabei, die sagen, ich mache jetzt einfach eben weiter mit dem, was ich am besten kann. Da sind auch Abenteurer dabei. Früher hat man so ein bisschen verharmlosend gesagt, Glücksritter, wie auch immer. Was das für eine Form von Glück sein soll, die man in solchen Kriegen findet, weiß ich nicht genau, aber das kann man ja so und so sehen. Und auf der amerikanischer Seite, da gab es zum Beispiel die berühmt gewordene Firma Blackwater, die zahlen richtig dick Geld für das Risiko, was die Leute da eingehen. Also da sind zum Teil Honorare von bis zu $1,000 am Tag keine Seltenheit.
Aber wenn du sagst, solche Firmen sitzen weltweit, auch hier bei uns in der westlichen Welt, Sicherheitsfirmen, ist das Ganze also legal?
Na, es kommt sehr darauf an, was diese Firmen machen. Die Bundeswehr zum Beispiel bedient sich auch Sicherheitsfirmen im Ausland, aber die sind da nicht direkt an Kämpfen beteiligt, sondern die machen solche Sachen wie, naja, Facility Management heißt das ja heute, also Hausmeisterdienste oder zum Beispiel betreiben sie die Kantine für die Soldaten in Afghanistan oder ähnliches. Und dann gibt es natürlich auch rechtliche Firmen, die sozusagen sowas wie Bodyguards stellen, auch für solche Kriegs- und Krisengebiete. Das ist grundsätzlich auch erlaubt. Aber es gibt natürlich wieder Bereiche, in denen es gegen das Völkerrecht und gegen die Genfer Konvention verstößt, immer wenn es darum geht, dass andere Menschen getötet werden. Und da hat die Gesetzgebung klare Regeln vorgegeben, die auch dann solche Leute nicht schützen. Das heißt, wer also nicht als Zivilist dort unterwegs ist, dann hat er einen bestimmten Schutz durch die Genfer Konvention oder eben als klar erkennbarer Kämpfer, sogenannter Kombattant, dann gibt es auch bestimmte Rechte. Aber wer das nicht hat, der kann dann eben sich auch nicht darauf berufen.
Tagesschau-Verteidigungsexperte Christian Thiels über Söldner und Militärberater im Nahen und Mittleren Osten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, jetzt kommt erstmal ganz viel Konjunktiv. Wenn die SPD dem Koalitionsvertrag mit der Union zustimmen würde am Sonntag, dann könnte das für die Studentinnen und Studenten in Deutschland eine gute Entscheidung sein, nämlich dann, wenn CDU, CSU und SPD das umsetzen, was sie sich vorgenommen haben. Sie wollen nämlich mehr Geld fürs BAföG ausgeben. Die Pläne, die schauen wir uns genauer an heute Abend hier in Deutschlandfunk Nova. Armin Himmelrath, was steht genau drin im Koalitionsvertrag dazu?
Na, wenn man zum BAföG guckt, dann stehen drin eine Zahl, ein Jahr und ein Ziel. Die Zahl, das ist die 1 Milliarde Euro, die die möglichen Koalitionäre zusätzlich ausgeben wollen fürs BAföG. Das Jahr ist das Jahr 2021. Bis dahin wollen sie nämlich das dritte, das Ziel erreichen. Und dieses Ziel heißt, wir wollen eine Trendumkehr schaffen. Trendumkehr heißt, Mehr Leute als heute sollen BAföG bekommen und sie sollen auch mehr bekommen. Und das ist auch dringend nötig. Als das BAföG nämlich vor etlichen Jahren, vor über fast 50 Jahren sind es jetzt, 1972 eingeführt wurde, da hat fast die Hälfte aller Studentinnen und Studenten Geld vom Staat bekommen. Heute allerdings sind das nicht mehr ganz so viele, sagt Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk.
Derzeit sind es nur 18% der Studierenden, die noch BAföG kriegen. Das ist der niedrigste Wert seit den 1990er Jahren. Das BAföG erreichte in den vergangenen Jahren immer weniger Studierende und nun sagt die künftige GroKo, da wollen wir eine Trendumkehr. Und das finden wir natürlich gut und sagen wohl an. Dann sind wir gespannt, mit welchen konkreten Maßnahmen die künftige Bundesregierung das erreichen will.
Und das ist tatsächlich bei allen Ansagen und positiven Ankündigungen im Koalitionsvertrag eben noch nicht festgelegt, welche Maßnahmen das genau sein sollen und wie dann eben auch diese jetzige Situation verändert werden soll.
Aber gibt es denn da schon Pläne?
Also wenn man Anja Karliczek fragt, das ist die designierte Bildungsministerin von der CDU, dann gibt es irgendwie Pläne, aber sie hält sich doch recht bedeckt. Sie hat heute in der Neuen Osnabrücker Zeitung ein Interview gegeben und tritt da schon deutlich auf die Bremse. Sie sagt, erst schauen wir mal, warum die BAföG-Zahlungen zurückgegangen sind und dann, wenn wir die Gründe kennen und den Bedarf feststellen, dann wird entschieden. Und das klingt jetzt nicht wirklich aus meiner Sicht nach schnellem Handeln, dabei ist eigentlich schon ziemlich klar, was passieren muss. Es müssten nämlich zwei Sachen erhöht werden. Einerseits die Elternfreibeträge, also das, was Eltern verdienen dürfen und was dann trotzdem noch okay ist, wo man BAföG bekommt, das muss raufgesetzt werden, damit mehr Leute das bekommen. Und das Zweite ist, dass die Fördersätze erhöht werden müssen, also das, was der einzelne Student, die einzelne Studentin pro Monat bekommt. Da sind sich eigentlich auch alle einig, dass es da einen riesigen Nachholbedarf gibt, weil wir hatten mal eine Phase zwischen 2010 und 2016, da ist überhaupt nichts erhöht worden, die Preise sind aber gestiegen und das heißt eben heute, dass der BAföG-Höchstsatz, im Moment 735 Euro im Monat, längst nicht mehr reicht. Durchschnittliche Kosten für Lebensunterhalt bei einem Studium, gibt eine Studie dazu, in Deutschland im Moment im Monat bei 920 bis 950 Euro, also BAföG 200 Euro zu niedrig, muss man sagen. Und damit ist eigentlich auch klar, was geändert werden muss.
Trotzdem sagen viele, Mensch, das mit dem BAföG-Antrag und mit den ganzen Einkommensnachweisen der Eltern, das ist mir alles viel, viel zu kompliziert, erst recht, wenn ich noch nicht mal den Höchstsatz bekomme.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist schon ein bisschen Aufwand und erinnert auch ein bisschen an die Steuererklärung am Jahresende. Aber es gibt Schätzungen und das ist tatsächlich eine interessante Zahl, dass knapp die Hälfte aller Berechtigten noch nicht mal einen Antrag stellt. Die versuchen es gar nicht erst. Also die verschenken im Grunde die Möglichkeit, sich das Leben leichter zu machen. Und da ist Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk auch ganz, ganz eindeutig.
Man muss viel stärker fürs BAföG werben. Man muss sagen, Achtung, das ist ein tolles Instrument. Da gibt es keine Überschuldungsgefahr. Der Darlehensanteil ist auf 10.000 Euro gedeckelt. Das kann man auf Jahrzehnte dann zurückzahlen. Und es lohnt sich, einen BAföG-Antrag zu stellen, auch wenn man nur kleinere Förderbeträge kriegt. 100 Euro im Monat zu haben, ist wichtig. Da muss man weniger jobben.
Und deshalb rät er ganz, ganz dringend, also im Zweifelsfall, wenn es auch nur annähernd realistisch erscheint, lieber mal hingehen zum Studentenwerk vor Ort und sich beraten lassen. Und die sagen einem dann auch nach einer schnellen Beratung, ob sich so ein Antrag lohnt.
Mehr Geld fürs BAföG steht drin im GroKo-Vertrag. Armin Himmelrath hatte die Hintergründe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.